Der Tag beginnt mit News. Herzlich willkommen. Hier ist News Live.
Guten Morgen, es ist Mittwoch, der 18. September. Darüber spricht Deutschland heute. Ist die AfD ein Problem? So fragte die ARD-Propagandashow Die 100 am Montagabend und machte mit bezahlten Komparsen mächtig Stimmung gegen die AfD. Gehören die Verantwortlichen jetzt alle gefeuert? Bum bum statt piep piep. Israel lässt Pager von Hisbollah-Terroristen im Libanon und in Syrien explodieren. Es gibt mehrere Tote und fast 3000 Verletzte. Aufgedeckt. Ampelregierung finanziert mit Steuergeld Wahlkampf gegen rechte Parteien. Darüber werden wir heute in den nächsten 60 Minuten starten. Und wir starten jetzt erstmal mit einer Breaking News. In diesem Mittwoch wieder Bombenexplosion in Köln. Vor einem Geschäft in der Innenstadt ist erneut ein Sprengsatz hochgegangen. Eine Person wurde laut Polizei leicht verletzt. Das Geschäft ist völlig demoliert. Fensterscheiben flogen heraus, Decken und Verkleidungen stürzten herab. Erst vorgestern gab es ja einen ähnlichen Fall ganz in der Nähe. Auch darüber haben wir berichtet. Vermutet wird, dass hinter den Anschlägen die sogenannte Mokromafia steht. Weitere Infos dazu, sobald sie uns vorliegen, oder gerne natürlich dann auch über unsere News-App. Und jetzt kommen wir zu unseren Gästen heute Morgen im Studio. Heute Morgen Autor Rainer Zittelmann. Wir begrüßen Sie recht herzlich.
Hallo.
Herzlich willkommen. Und Newsreporter Jan Caron.
Schönen guten Morgen.
Ich bin Alex Porucker. Auch von mir ein herzliches Willkommen an diesem Mittwochmorgen. Und erste Frage an Sie, Herr Zittelmann. Sie sind ja Historiker, Buchautor und Unternehmer, ein Multitalent, überall unterwegs. In 16 Sprachen zum Beispiel wurde übersetzt Ihr Buch Setz Sie dir größere Ziele. Hauptthemen in Ihren Büchern sind Erfolg und Finanzen. Dafür brennen Sie. Sie lieben offensichtlich Erfolg. Ist Erfolg so eine Art Lebenselixier für Sie?
Na klar, ich meine, Erfolg ist besser als Misserfolg, oder? Erfolgsmensch ist besser als Loser.
Kurze Frage, kurze Antwort und damit hinein ins erste Thema. Und das hat es heute Morgen wirklich in sich. Es ist unfassbar. Mehr Zuschauertäuschung geht kaum. Schauspieler mit eingeübtem Text statt echter Bürger. Ein Klimaaktivist als Moderator. Kurz vor den Wahlen in Brandenburg sorgte am Montagabend die ARD mit der Spielshow Die 100, was Deutschland bewegt, für einen absoluten Tiefpunkt. Ist die AfD ein Problem? So lautete die zentrale Frage des Abends an die 100 Teilnehmer, die im Stil einer Kinderquizshow mit den Füßen abstimmen sollten. Was dann allerdings folgte, war eine Propagandashow des Grauens, weit weg von öffentlich-rechtlichem Programmauftrag zur ausgewogenen Information. Schauen und hören wir uns das Grauen jetzt an dieser Stelle mal ganz kurz an.
Ich habe noch eine zweite Quizrunde.
Wir werden sie jagen.
Bei dieser zweiten Runde geht es jetzt nicht mehr um verdrehte Fakten, sondern es geht darum, dass die AfD durch immer wiederkehrende Provokationen unseren Diskurs in der Gesellschaft beschädigt. Und entsprechend überspitzt ist jetzt auch die Frage, womit schützt man seine Kinder? A. Mit Fahrradhelmen, B, mit gutem Kinderfernsehen oder C, mit Hitlergrüßen. Ich will wirklich gar keine Meldung jetzt haben. Ich will nur auf eine Sache hinaus, nämlich auf dieses Plakat. Das ist ein Wahlplakat von Wilko Möller, der in Brandenburg damit Wahlkampf gemacht hat. Und wenn sich jemand von Ihnen mit so einem ausgestreckten Arm in der Öffentlichkeit zeigen würde, dann würden Sie eine Anzeige in Kauf nehmen. Wilko Möller sagt, es ist total abwegig, Zitat, es ist absurd, dass man darin einen Hitlergruß erkennen soll. Trotzdem, die Polizei sieht das anders, ermittelt jetzt gegen ihn und die Plakate hängen auch nicht mehr.
Ja, das war Checker Tobi. Ich hole noch mal so ein paar Worte zurück, die ich eingangs erwähnte. Öffentlich-rechtlicher Senderauftrag, ausgewogene Berichterstattung. Und wer sich mit Checker Tobi mal ein bisschen auseinandergesetzt hat, der weiß ganz genau, dieser Mensch ist politisch genauso neutral wie Fidel Castro. Jan, du hast ja die Show gesehen. Wir kommen jetzt mal zur Einordnung. Was war denn so dein erster Eindruck?
Naja, die Szene, die du gerade gezeigt hast und die wir gesehen haben, die war sinnbildlich für den ganzen Abend, weil das Ganze war als Infotainment ausgegeben, als eine Art Infoveranstaltung, die in Form einer Quizshow, einer Dialogshow deklariert wurde, und es ging darum, ob die AfD eine Gefahr für die Demokratie ist. Und was sich dann aber im Laufe des Abends herausstellte, es gab zwei verschiedene Positionen und Argumente sollten ausgetauscht werden, Bürger gingen aufeinander zu, ist, dass dieses ganze einstündige Programm eigentlich eine einzige Anti-AfD-Propagandashow für unmündige Bürger war. Es ging darum, von vornherein klarzumachen, mit Scheinargumenten, mit aufgeblasenen Argumenten, ja, mit Schreckensszenarien, dass alles einfach automatisch falsch ist. Und die Journalisten, die eigentlich den Auftrag haben, sich vielleicht damit auseinanderzusetzen, warum ist diese Partei erfolgreich, Warum stieg sie in den Umfragen so sehr? Die haben all das verweigert, die wollten komplett darauf verzichten, sondern haben im Stile von Wanderpredigern fast schon ihr Publikum, die Leute vor Ort, auf sie eingeredet. Und ich finde, daran wird eigentlich sehr sinnbildlich deutlich, dass es einen krassen Bias beim Öffentlich-Rechtlichen gibt, dass es keine ausgewogene Haltung gibt, dass es ein ganz, ganz großes Problem gibt, irgendwie mit rechten Positionen, mit rechten Erfolgen umzugehen. Und dass das quasi nicht im Sinne einer ausgewogenen Haltung, einer ausgewogenen Information sein kann, wie du schon richtig gesagt hast.
Man hätte das ja machen können, dass man sämtliche Parteiprogramme beleuchtet, Pro und Contra, quasi eine Aufklärungssendung, hat nicht stattgefunden. Wie kam das bei den Menschen an? Hier haben wir mal zwei erste Kommentare, bevor wir zu Ihnen kommen, Herr Zittelmann, mit der ersten Einschätzung. Da schreibt Flamme von Udun, schöner Nickname. Es kotzt mich an, dass ich gezwungen werde, für diesen Rotz des Öffentlich-Rechtlichen zu bezahlen. Monika Bossmann schreibt, das war eine Schmierenkomödie. Herr Zittelmann, Sie haben in einer ersten Reaktion auf diese Show bei X, also X-Twitter, nur zwei Wörter gepostet, ohne Worte. Was hat Sie so sprachlos gemacht?
Ja, also das, was Sie gezeigt haben, war ja nicht mal das Absurdeste. Da war noch ein anderes Quiz.
Da kommen noch mehr.
Ja, also ich weiß nicht, ob es mit dem Klimawandel.
Ja? Da ist also einiges dabei heute, ja.
Ja, also wo Sie gefragt haben, wer schuld am Klimawandel, der Mensch, Mond oder Sonne. Ja? Und dann haben sich alle gemeldet bei Mensch und damit ist die AfD widerlegt. Also es gibt ein Buch von dem Alexander Kissler von der Neuen Zürcher, das heißt die Infantilisierung oder die infantile Gesellschaft. Da habe ich mich dran erinnert gefühlt. Ich meine, wir haben Bundeskanzler, der vom Doppelwumms spricht. Wir haben Wirtschaftsminister, der hat Kinderbücher geschrieben vorher. Und jetzt haben wir hier so jemanden, der normalerweise Kindersendungen macht und der jetzt eine politische Sendung macht. Also das ist, wo ich es am Anfang gesehen habe, da habe ich gedacht, vielleicht versuchen die ja wenigstens scheinbar ein bisschen auf die Kritik einzugehen und zumindest den Anschein von mehr Ausgewogenheit zu bringen, ganz am Anfang.
Aber total interessant, was Sie sagen, Herr Zittelmann, weil diese Passage um den Klimawandel können wir ja gleich mal reingucken. Ja. Aber auch da wurde ja sich mantrahaft auf die Wissenschaft berufen. Das wurde mit einem Wording vorgetragen, als ob jede Diskussion über den Klimawandel, eine Klimawandelagenda, einen Diskurs über den Klimawandel komplett abzukochen sei und es Wissenschaftsleugnen sei. Und wenn jemand die Wissenschaft sagt und in der Inbrunst und in der Tonalität über den Klimawandel spricht, da schrillen bei mir alle Alarmglocken.
Ja, vor allem, wenn man von die Wissenschaft spricht, also jemand, der sagt, die Wissenschaft, der belegt damit eindeutig, dass er Wissenschaft überhaupt nicht verstanden hat, denn Wissenschaft hat sich über die Jahrhunderte weiterentwickelt durch Diskurs, durch Streiten und dann hat sich irgendwann eine wissenschaftliche Theorie im Diskurs durchgesetzt. Aber was wir erleben, ist natürlich ein Absolutismus. Falls Sie jetzt um 8.07 Uhr gerade eingeschaltet haben sollten, wir sprechen über die Spielshow 100. Das war die schlimmste Propagandashow der ARD, gefühlt der letzten 500 Jahre. Es ist im Grunde unglaublich. Und jetzt kommen wir zu weiteren Aspekten noch. Ich meine, tatsächlich kam dann ja auch noch raus, es wird ja noch immer schlimmer. Wir sind ja gerade erst am Anfang dieser Sendung. Dass die ARD bei dieser Show Komparsen und auch Parteimitglieder eingesetzt hat. Und eine Szene, und die hören wir uns jetzt an, erregt hier ganz besonders die Gemüter.
Darf ich Sie auch nochmal fragen? Sie standen vorhin auch woanders.
Vorne auf der 3.
Vorne auf der 3. Ja. Auf der Seite, nein, sie ist kein Problem, die AfD. Und jetzt stehen Sie hier auf der 3, ja, auf die komplett gegenteilige Meinung. Was hat Sie am meisten überzeugt?
Es ist ganz einfach leicht zu erklären, die AfD ist ein Wolf in Schafspelz. Man weiß nicht, was er vorhat.
Aber das hatten Sie vorhin nicht, diese Meinung, diese Position.
Richtig. Durch die Sendung haben wir alles nachverfolgt und dann kommt man da auf andere Gedanken.
Deswegen haben sie sich dann hierher gestellt.
Richtig.
Ja. Tja, wunderbar. Wir erleben hier eine wundersame Wandlung, meine Damen und Herren. Hier konnte jemand auf den Pfad der Tugend, dem Pfad des Lichts zurückgeführt werden. Der Triumph der Vernunft oder doch nicht so ganz. Wir werden jetzt mal wieder ein bisschen ernsthaft. Jan, hier erklärt, wir haben es ja gerade gehört, ein Teilnehmer, der zu Beginn der Show angeblich noch AfD-Wähler war, dass ihm diese Sendung eines Besseren belehrt hat. Das Netz konnte dann schnell herausfinden, dieser Mann ist von Beruf Kaufmann, aber, und jetzt kommt's, auch Schauspieler.
Komparse, ja.
Komparse und hat sogar schon mal im Tatort mitgespielt. Glaubst du, der hat die Rolle des AfDlers nur gespielt? Ich meine, das wäre ja eindeutig eine Manipulation schlimmster Art und Weise.
Also Herr Schleiermacher, ich glaube aus Kaiserslautern heißt der Mann, der da angereist ist, hat ja die Rolle des geläuterten und bekehrten Bürgers gegeben, der sich im Laufe der Sendung dann doch bewusst wurde, wie gefährlich die AfD ist, dass seine Position geändert hat. Und wir haben dann auch den NDR damit konfrontiert, ganz proaktiv, wie es denn sein kann, dass Komparsen auf einmal in solchen Sendungen nicht nur mitspielen, sondern auf einmal auch eine Läuterung zeigen. Das ist ja ein merkwürdiger Vorgang.
Ein komischer Zufall.
Komischer Zufall. Und der NDR hat das dann abgestritten. Auch der Mann selbst sagt heute, dass er da ganz normales Bürokaufmann war und so weiter und so fort. Bis sich dann am Abend herausstellte, dass ein zweiter Mann, der bei der genau gleichen Agentur bei Stagepool engagiert ist, ebenfalls in dieser Sendung war. Und wenn es einfach zwei Schauspieler gibt, ich glaube inzwischen gibt es sogar mehr, ich glaube es gibt 3, 4, 5 Schauspieler, die durch Recherchen publik geworden sind, dann denkt man sich, das sind ein bisschen zu viele Zufälle. Und wenn man das noch verbindet mit der Tatsache, dass da anscheinend 7, 8, 9 Lokalpolitiker von den Grünen, von der Partei, von der SPD, von der Linken waren, in einer Anti-AfD-Sendung, nochmal, ich sag's nochmal mit dieser Inbrunst, dann glaubt man nicht mehr an diese Zufälle. Und ich glaube, es ist halt ein strukturelles Problem bei den Öffentlich-Rechtlichen, die genau diese Haltung nach außen zeigen wollen und ihnen so gut, also die haben so einen ausgeprägten AfD-Kompass, dass das quasi zur DNA dieser Sender gehört.
Und damit, man muss es sagen, ich werde den Artikel nachher auch nochmal vorlesen, damit widersprechen sie konkret den Inhalten des Medienstaatsvertrags. Das ist noch ein ganz anderer Aspekt an der ganzen Geschichte. Ja, Herr Zittelmann, wie haben Sie denn das wahrgenommen, das Ding mit dem Komparsen, insbesondere diesen Ausschnitt? Sie haben ja die gesamte Sendung sich angeschaut.
Ja, also das Interessante ist ja, dass nachdem das dann bestritten wurde vom ÖRR, dass das so gewollt war, ist ja dann rausgekommen der zweite. Ja? Und ich meine, die Wahrscheinlichkeit, was Sie eben gesagt haben, das ist so, als ob mich jetzt der Blitz beim Scheißen trifft. Ja? Das kann theoretisch passieren, ja? Ist aber sehr unwahrscheinlich. Und vor allen Dingen, man muss ja mal mit was anderem in Verbindung bringen. Wir haben ja viele Fälle gehabt in letzter Zeit, wo angeblich zufällig ausgewählte Passanten auf der Straße befragt wurden.
Ganz genau,
in ARD ja. Und ZDF, ja. Und immer wieder kam raus, das war der Kollege vom BDR, das war der oder der. Man kann das ganz gut auf X, auf Twitter verfolgen. Da gibt es so einen ÖRR-Blog, ja, die das dann regelmäßig immer enttarnen. Logischerweise kann das mal passieren, ja, gar keine Frage. Nur wenn das immer wieder passiert.
Ja. Und damit kommen wir wieder zu Ihrem Vergleich mit dem Haus und so. Ne? Dann sind wir genau in der Dimension gelandet. Dann kann man irgendwann eben nicht mehr an Zufälle glauben. Kurzer Kommentar von meinem Leben in Indonesien. Er oder sie schreibt gerade, wann kommt der schwarze Kanal zurück? Ja, so empfinden das die Menschen und das ist auch nicht so ganz abwegig. Herr Dittelmann, ich meine, wenn Sie das so mitkriegen, auch in dieser Häufung, ja, das ist ja irgendwann klar, es können keine Zufälle mehr sein. Das ist ein reiner Indizienprozess, den wir auch heute Morgen hier im Grunde führen. Ist Ihr Vertrauen in die Öffentlich-Rechtlichen damit im Grunde, ja, völlig erschüttert, sofern es überhaupt in den letzten Jahren noch da war?
Ja, es geht jetzt weniger um mein Vertrauen. Ich habe gestern mit dem Herrn Petersen gesprochen vom Allensbach-Institut. Der hat mir Ergebnisse von einer Umfrage genannt. Das ist noch nicht veröffentlicht, aber ich kann es hier schon mal wiedergeben. Da wurde auch gefragt, das Vertrauen in verschiedene Medien. Und das Vertrauen in öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist so stark zurückgegangen, wie noch nie jetzt in dieser Umfrage. Das heißt, es ist insgesamt in der Bevölkerung. Und jetzt kann man ja da in zweierlei Art drauf reagieren. Ich meine, die merken das ja auch von ARD und ZDF, dass sie schon zunehmend unter Kritik, unter Beschuss geraten, dass immer wieder die politische Einseitigkeit kritisiert wird. Jetzt könnte man ja auch drauf reagieren, dass man sagt, kommen wir den Leuten mal ein bisschen entgegen, wenigstens scheinbar ein bisschen entgegen, machen mal vielleicht auch eine konservative Talkshow oder so irgendwas, ja, um der Kritik ein bisschen den Wind aus dem Segel zu nehmen.
Es fehlen die Journalisten. Es gibt keine rechten Stimmen.
Die gäbe es schon. Nur meiner Meinung nach, man hat sich so verhärtet nach dem Motto, und wenn der Ruf ruiniert ist, dann lebt es erst recht ungeniert, ja, dass man sich sogar noch härter das betreibt, ja, noch einen draufsetzt und offenbar gar kein Gefühl dafür mehr hat, dass man da viele Zuschauer nicht mehr erreicht. Ich meine, im Gegenteil, ich glaube sogar, dass es viele Leute gibt heute, die, wenn irgendwas in ARD und ZDF kommt, sagen, ich glaube, dass genau das Gegenteil richtig ist. Ja. Was natürlich auch Quatsch ist. Ja? Wenn da morgen einer sagt, 2 und 2 ist 4, dann sagt er, nee, das muss 5 sein, weil wurde ja im ARD gesagt, was natürlich auch Quatsch ist.
So weit wollen wir noch nicht gehen.
Ja.
Aber ich finde, es steht halt in einer gewissen Tradition, ich meine, Herr Zittelmann hat das auch schon herausgearbeitet, dass es einfach extrem schwerfällt, für konservative, rechte, bürgerliche Positionen Vertreter dieser Standpunkte zu finden. Und dann fokussiert sich die Diskussion, ja, die Rechtspartei in Deutschland, die AfD, wird immer stärker. Das hat verschiedene Gründe. Ich würde sagen, es hängt massiv mit der Migration und der gescheiterten Migrationspolitik zusammen. Und dann gibt es eine Auseinandersetzung mit dieser Partei. Und die ganze Auseinandersetzung, die dreht sich eigentlich nur um den Punkt, wie bekämpfen wir die? Wie schlimm ist sie wirklich? Es gibt aber gar nicht die Haltung, dass man mal vielleicht resoniert in sich geht, auch fragt, was haben wir vielleicht dazu beigetragen, inwiefern haben da die Leute das Vertrauen verloren. Und einen Punkt will ich auch noch machen, Wenn ich jemand wäre, der im politischen linken Spektrum wäre, bei der SPD und bei den Grünen, der vielleicht eher progressive Ansichten hätte, eine multikulturelle Gesellschaft bejahen würde und zwar bedingungslos bejahen würde und den Klimawandel für die größte Gefahr halten würde. Selbst dann fände ich diesen Umgang, der sich am Montag dazu getragen hat, für ein absolutes Himmelfahrtskommando. Damit bekehrt man keine Leute, damit überzeugt man auch nicht, damit geht man nicht in den Diskurs, damit schafft man Leute, die einfach sagen, jetzt erst recht. Wer auf diese Art und Weise mit der AfD, mit einer Partei, die immer stärker wird, die aber jung ist und wächst, umgeht, der hat kein aufrichtiges Interesse an Standpunkten und an Haltung.
Ja, vor allen Dingen ist es ja absurd, wenn man die Partei an dem Punkt kritisiert, wo sie eher die stärksten Argumente hat. Also jetzt nehmen wir die Migrationspolitik, das war ja auch immer im Mittelpunkt. Das ist ja nach Meinung vieler Leute gerade der Punkt, wo die AfD am stärksten ist, weil die anderen Parteien, die haben jetzt über Jahre versagt, haben nicht richtig geliefert und ich kritisiere doch meinen Gegner nicht an dem Punkt, wo er am stärksten ist, sondern ich würde ihn doch da kritisieren, wo er am schwächsten ist. Jetzt nehmen wir zum Beispiel, was ich sehr kritisch sehe bei der AfD, diese Putin-Nähe, diese Anti-Ukraine. Das ist in der ganzen Sendung kein einziges Mal thematisiert worden. Das heißt, ich greife praktisch den Gegner da an, wo er am stärksten ist, ja, und schone ihn da, wo er am schwächsten ist. Das ist jetzt auch einfach dumm.
Vor allen Dingen, man muss sich ja mal fragen, es ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass die größten Sorgen der Deutschen sind nicht der Klimawandel. Die größten Sorgen betreffen auch nicht Genderdiskussionen oder ähnlich. Die größte Sorge der Deutschen ist momentan die Migration, die verfehlte Migrationspolitik, die massenlose Zuwanderung. Und dass die Wirtschaft schlichtweg bergab geht, darüber wollen sich die Leute unterhalten. Das ist wichtig. Und sie kommen immer wieder mit den gleichen Dingen. Und du hast es ja eben gesagt, man muss sich ja mittlerweile tatsächlich fragen, ist der Point of No Return im Grunde bei den Öffentlich-Rechtlichen schon erreicht, dass sie einfach nur noch so weitermachen müssen? Ich meine, sie müssen doch selber merken, wenn man halbwegs Profi ist, dass diese Show voll in die Hose gegangen ist. Hier schreibt zum Beispiel Timo in unsere Kommentare, ich bin einfach nur noch enttäuscht, dass man mich so veräppeln will. Es war doch im Grunde richtig schlecht gemacht.
Es war wahnsinnig schlecht gemacht und was Herr Zittelmann sagt, stimmt natürlich, aber das würde bedeuten, dass es ein aufrichtiges Interesse an argumentativem Austausch, an Diskussionen gibt. Ja, man kann sicherlich kritisch über die Russlandpolitik streiten, über die Wirtschaftspolitik, was auch immer, aber es kommt ja gar nicht zu dem argumentativen Wettstreit der Ideen. Wenn wir an einem Punkt wären, wo man tatsächlich hin und wieder und Pro und Contra austauschen würde und es einen Streit gäbe, wäre ja allen geholfen. Hier aber hat man einfach, und ich habe das glaube ich auch in dem Text geschrieben, eine fast schon religiöse Zeremonie, etwas fast Sakrales. Tobias Krell, dieser Moderator, der eigentlich bei der Kika angestellt ist, steht vorne, preached, also predigt nach vorne an seine Jünger. Es gab
die stehen da auch alle so da und schauen andächtig zu.
Es gab eine Szene, die war grotesk, vielleicht können wir die auch noch angucken, wo sich die Zuschauer in die Augen blicken und innehalten sollten, Bezug nehmend auf ein Zitat von Björn Höcke. Und das Ganze wirklich wirkte wie in der Heiligen Messe, wo man sich ein Zeichen des Friedens gibt, ja, wo man einmal die Hand ausstreckt und die Leute um einen herum quasi begrüßt, in dem Fall innig in die Augen schaut. Und wer auf diese Art und Weise glaubt, Journalismus, Infotainment, wie auch immer machen zu müssen, der hat, wie ich schon gesagt habe, kein Interesse an argumentativem Austausch. Dem geht es fast darum, sein eigenes Weltbild zu zementieren, ja, um Selbstvergewisserung. Darin sich bestätigt zu sehen, dass die Gefahr, die man immer heraufbeschworen hat, noch viel größer ist und jetzt endlich bei den Jüngern, die da vorne vor einem stehen, ankommen soll.
Ja, und es geht mir noch um was anderes. Ja. Ich möchte mal einen Begriff im Mittelpunkt stellen. Fairness. Ja. Ich setze mich ja auch mit den Menschen, die anders denken als ich, kritisch auseinander. Zum Beispiel mit der Ulrike Herrmann, die so bekennende Antikapitalistin ist. Aber ich bemühe mich immer in der Auseinandersetzung, fair zu sein. Das heißt, deren Argumente nicht zu verdrehen, sondern deren Argumente so darzustellen, wie sie sie bringt. Und das ist einfach das, was ich vermisse. Jedes Gefühl für Fairness, ja, auch gegenüber dem, der jetzt politisch total anders,
ja,
denkt.
Ja, man muss ganz klar sagen, diese Unfairness, die kann ja im Grunde nur aus einer Position der Schwäche kommen. Wenn ich keine Argumente habe, dann muss ich halt unfair werden. Dann kommt halt die mediale Propaganda, Blutgrätsche und darüber sprechen wir gerade heute Morgen, skrupellose ARD-Propagandashow zur besten Sendezeit. Man kann sich wirklich nur noch aufregen. Ich muss mich wahnsinnig zurückhalten. Und wir schauen jetzt nochmal in die Sendung rein. Wir haben noch ein weiteres Beispiel, diesmal von der anderen Seite. Zwei Teilnehmerinnen, die sich trotz der sehr einseitigen Propaganda gegen die AfD vermeintlich klar zur AfD bekennen. Und auch hier ist wohl Vorsicht angebracht. Schauen wir hier bitte jetzt mal rein.
Kann ich Sie fragen, warum Sie dafür sind?
Weil ich der Meinung bin, dass sich was verändern muss, definitiv. Es muss sich was verändern im Land. Und es ist auch nicht fair, wenn man einfach alle, die die AfD gewählt haben, ausgrenzt. Ich bin dafür, dass eine schöne Koalition aus der CDU und der AfD entsteht.
Ich meine, ich weiß, dass die AfD extrem ist, aber ich wähle sie trotzdem und das ist Protestwahl. Ich höre auch immer nur, die fremden Menschen haben Angst. Ja? Es fragt kein Mensch, was wir Einheimischen für Angst haben. Also ich traue mich bei mir, zu Hause kommen, hoffe auf die Straße. Na, da fragt niemand danach.
Herr Zittelmann, auch von der blonden Dame zu Beginn weiß man inzwischen, dass sie Schauspielerin ist. Man kann ja nur noch lachen. Sie heißt Maria Christina von Kusinski. Selbst die AfD-Anhänger in dieser Show sind einfach scheinbar nicht echt.
Ja, die wollten einfach nichts dem Zufall überlassen, ja, sondern möglicherweise waren auch viele echte dabei, ja, aber die zentralen Aussagen dann, ja, da gibt's ja eine Storyline vor zu der Sendung, die wollte man halt nicht dem Zufall überlassen und hat wahrscheinlich tatsächlich zufällig, was weiß ich, 80, 90 Leute genommen und hat dann 10 beigemischt, die dann aber die entscheidenden Rollen zu spielen haben in dem.
Ganz genau, ich hatte auch den Eindruck, das sind sogenannte Feigenblätter, also die wurden da ausgewählt und platziert oder kamen zustande, aber quasi mit einem Vorschubargument, dass man jetzt ja auch quasi die Position der Rechtspartei repräsentiert. Da haben wir die alte Oma, die hat Angst, auf die Straße zu gehen. Da haben wir dann die blonde Frau, die wie Harald Schmidt sagt, man wünsche sich eine Koalition zwischen CDU und AfD. Aber die ganze das Mehrheitsverhältnis, ja, 20%, jeder Fünfte würde AfD wählen, im Osten unter jungen Menschen zum Beispiel 40%, findet sich ja nicht ansatzweise wieder. Genauso viele Punkte, die einfach auf sehr viel Widerhall stoßen in der Bevölkerung, wurden da gar nicht aufgegriffen und rekapituliert.
Ja, der wird aber widersprechen, weil am Anfang war ja schon das Verhältnis 30% ungefähr eher AfD-Position und 70% anders. Das ist sogar mehr als in der Gesamtbevölkerung. In aktuellen Umfragen ist es 20%, also dass das da nicht wiedergespiegelt wurde, am Anfang zumindest. Auch am Ende war noch mal eine Abstimmung, da war es auch, glaube ich, 68-32. Also eigentlich kann man sogar sagen, waren die eher AfD-freundlichen Leute sogar von den Zahlen her überrepräsentiert.
Ja, trotz allem, ja, fielen die Reaktion im Netz ja wunderbar aus bei Politikern und Journalisten. Und wir haben jetzt mal so ein, zwei Beispiele, was denn das Netz so sagt, wie die Menschen draußen, die mit einem gesunden Menschenverstand gesegnet sind, das so sehen. So hat zum Beispiel die FDP-Politikerin Katja Adler bei X geschrieben: Diese Sendung dürfte als Propagandahöhepunkt in die Geschichte der Öffentlich-Rechtlichen eingehen. Weltchefredakteur Ulf Poschert schreibt bei X: Diese Sendung wird bleiben als Propaganda-Offensive einer untergehenden, eitlen Elfenbeinturm-Elite. Ja, Herr Zittelmann, Sie nicken.
Ja, übrigens, Katja Adler fällt mir bei ein, darf ich mal einen Buchtipp geben? Der Buch ist gerade gestern rausgekommen, Rolle rückwärts DDR, ja, mit dem Fragezeichen. Und da geht es auch genau darum, dass sie sagt, ich komme aus dem Osten, ich bin im Osten geboren und habe viel gehofft nach der Wiedervereinigung, was besser wird. Und es ist auch vieles besser geworden. Aber jetzt fühle ich Stück für Stück mich immer wieder in einzelnen Punkten an die DDR erinnert. Und zwar gerade beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also das ist auch eine These in ihrem Buch. Ja. Kann man sehr, sehr empfehlen. Ich habe schon gelesen. Und ja, das sind auch zwei Leute, die ich sehr schätze. Denn Ulf Poschert kann man immer gut lesen in der Welt. Und die Katja Adler, also die haben das beide genau auf den Punkt gebracht.
Ja. Aber es ist ja relativ bemerkenswert, wir sprechen ja in der News-Konferenz auch immer wieder, der Kollege Ralf Schuler hat das ja mehrfach angemahnt, und diese DDR-Vergleiche zwingen sich inzwischen einfach auf. Also wenn es einfach eine Gemengelage gibt, in der Probleme geleugnet werden und quasi nicht stattfinden, während sie in der Bevölkerung virulent sind, hat man das Gefühl, hier geht was ganz, ganz massiv auseinander. Es gibt einfach eine große Schere zwischen dem wahrgenommenen Zustand und dem berichteten Zustand. Ich finde, das ist in der Sendung total rübergekommen, weil, wie gesagt, die Auseinandersetzung fernab jeglicher Emotionen und jeder Argumente einfach dermaßen hysterisch und falsch geführt wurde, dass man das Gefühl hatte, hier geht es darum, eine Realität zu zeichnen, die sich einfach draußen nicht abspielt.
Die haben eine schöne Kurzanalyse in unseren Kommentaren. Da schreibt Ede ohne Knete, das ist sein Nickname: Wer diese Sendung anschaut, sieht den Zustand in unserem Land. Herr Zittelmann, das ist eine spannende Aussage eigentlich, ne? Kann man das so unterstreichen oder würden Sie das ein bisschen anders sehen?
Ja, also man sieht zumindest, wie immer mehr der Meinungskorridor eingeengt werden soll, was aber immer weniger gelingt. Ja? Und ich möchte auch nochmal was hier zu dem DDR-Vergleich sagen. Da wird oft gesagt, ja, du kannst es beides nicht vergleichen. Natürlich kann man es vergleichen. Vergleich heißt ja nicht gleichsetzen. Richtig, natürlich ja. Ist was anderes in der DDR. Du kommst hier nicht ins Gefängnis, sobald du eine andere Meinung vertrittst. Du kannst dir Sachen sagen gegen den Scholz, die konntest du gegen den Honecker nicht sagen, ohne nach Bautzen zu kommen dafür vielleicht. Aber natürlich heißt es nicht, dass man es nicht vergleichen kann. Weil man sieht, dass immer mehr einzelne Elemente, ja, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter und ich kenne auch früher das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das war immer schon ein bisschen mehr links, aber früher gab es zum Beispiel Sendungen wie, ich weiß auch den Gerhard Löwenthal, ZDF-Magazin, ja, der war stramm konservativ, hat immer Unrecht in der DDR thematisiert, so jemand wäre heute gar nicht mehr denkbar, ja, und selbst sagen wir mal bei Hart aber fair, den Plasberg, das war jetzt nicht so genau meine Meinung, aber der war ja noch, sagen wir mal, vergleichsweise besser als dieser linkse Außenklamroth, den sie jetzt da haben.
Der hat die Show übrigens produziert, der Herr Plasberg.
Ja, das spricht natürlich eindeutig gegen ihn.
Da kommen wir jetzt auch mal dazu. Übrigens, Sie haben Bautzen erwähnt. Bautzen gibt es in dieser Form nicht mehr. Das neue Bautzen heißt im Grunde Cancel Culture. Das ist das Bautzen der Neuzeit. Wir haben es ja eben schon mal angesprochen, Herr Zittelmann. Mitproduziert wurde ja diese Show unter anderem von Frank Plasbergs Produktionsfirma Ansager und Schnipselmann. Ausgerechnet Plasberg ist ja womöglich auch beteiligt an dieser Manipulation, die ja nun eindeutig ist. Plasberg, der ja als Moderator von Hart aber fair im Grunde immer so ein bisschen das Image eines aufrechten Journalisten hatte, schadet diese Show letztlich generell der Glaubwürdigkeit der Medien? Das ist die große Frage, die wir in den Raum stellen.
Also ich möchte vor allen Dingen mal auffordern, hier die Journalisten, die auch mit uns zuhören, fragt doch mal bei dem Plasberg an, ob was er jetzt zu der Kritik sagt, er persönlich zu der Kritik sagt, ob die Sendung dann auch genauso umgesetzt wurde und so weiter. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, dass man jetzt nicht irgendjemand, sondern direkt den Plasberg damit konfrontiert. Und was mich wundert, Sie haben jetzt hier angefragt, auch bei dem produzierenden Sender,
glaube
ich. Oder beim NDR haben Sie angefragt, ja. Ich habe jetzt aber von keinem anderen, das kann doch jeder Journalist machen, das wäre doch das Erste, ich habe das auch gleich auf X geschrieben, warum fragt nicht mal ein Journalist jetzt an, ja, ob es da noch mehr Schauspieler gab?
Die haben ja dementiert.
Ne? Ich glaube, das ist dem Sender natürlich inzwischen extrem, extrem unangenehm, weil das es tatsächlich diese Beteiligung von Lokalpolitikern und Schauspielern gab, war ja nach außen hin nicht bewusst. Es ist natürlich auch für die Außendarstellung erstmal eine Katastrophe. Also ich glaube, da geht auch gerade das Krisenmanagement ran. Und das ist ganz interessant, Herr Zittelmann, Sie hatten Herr Löwenthal erwähnt. Es gab früher sicherlich mehr CSU-nahe, CDU-nahe Stimmen im Öffentlich-Rechtlichen. Ich nehme das auch so wahr, gerade im Gespräch mit meinen Eltern. Inzwischen habe ich das Gefühl, es hat sich komplett verschoben. Also wenn man mal schaut, wer sind die bekanntesten Stimmen, die bekanntesten Köpfe, Herr Böhmermann, Herr Restle, man kann das ja durchdeklinieren, sind das eigentlich alle Personen, die eher dafür bekannt sind, einen links-grünen Bias zu haben, einen Drift, ja, und die konservativen Stimmen, die man dann vielleicht als Gegengewicht brauchen würde, die sind non-existent. Ich meine, beim RBB hat sich jetzt beim Brandenburger Wahlkampf hat Lilly Blautz und eine SPD-Influencerin zusammen mit Jakob Springfield, ich glaube von der grünen Jugend, auf jeden Fall auch aus dem linken politischen Spektrum, einen Podcast bekommen im Vorwahlkampf. Und Lilly Blautz und die SPD-Influencerin twittert dann, dass sie währenddessen auch noch ein paar irgendwie Plakate anbringen kann und Flyer verteilen kann. Aber so einen Vorgang, den gäbe es ja nie auf der Seite der, sage ich mal, liberal-konservativ-rechten Parteien. Also die Schieflage ist so, so ausgeprägt, dass es inzwischen einfach kein Geheimnis mehr ist, dass diese rechten Stimmen meiner Meinung nach fehlen, die sowas einordnen könnten und vielleicht ein Stück weit auch wieder ja die Bevölkerung mit dem Öffentlich-Rechtlichen versöhnen könnten.
Ich meine, man sieht es ja auch an den Gästen, die jetzt zum Beispiel im Presseclub eingeladen werden, den Journalisten. Ja, da ist fast immer jemand von der Taz dabei, im Zweifel meine Freundin Ulrike Herrmann oder sonst irgendjemand. Ja.
Und, die haben Sie gern.
Und die habe ich richtig gern, ja. Aber ich diskutiere auch mit ihr. Ich habe schon zweimal auch öffentlich mit ihr diskutiert. Aber die Frage ist, warum von, zum Beispiel könnte ja auch von Ihnen auch jemand eingeladen werden? Warum eigentlich nicht? Warum immer von der Taz, die übrigens wirtschaftlich so erfolglos ist, dass sie jetzt sogar ihre gedruckte Auflage einstellen muss, ja, die vielleicht noch 40.000 Auflage hat, ist auch für mich okay, dass man Leute von der Taz einlädt, ja, aber warum? Es gibt doch genug, was weiß ich, Tischis Einblick oder wen auch immer, ja.
Ja, aber gut, das hat ja Fake News. Das sind ja Fake News, die kriegen auch kein Journalistensiegel, das ist ja mittlerweile offensichtliche Methodik. Ich meine, die werden ja nicht ohne Grund nicht eingeladen. Laden. Das ist die Methodik, die hier angewandt wird, um eben Meinungen zu korrumpieren. Und wir schließen an dieser Stelle mit einem Kommentar von Gabriele Wehn. Sie schreibt in unsere Kommentare nochmal zum Thema Plassberg, dass Herr Plassberg, den ich immer absolut respektvoll angesehen habe, sich für so einen Müll hergibt. Unbegreiflich. Geld ist nicht alles. Ein bisschen Selbstachtung sollte der Mensch schon haben. Ja, worüber haben wir in den letzten 30 Minuten knapp gesprochen? Ist die AfD ein Problem? So fragte die ARD-Propagandashow Die 100 am Montagabend und machte mit bezahlten Komparsen mächtig Stimmung gegen die AfD, einer der größten ARD-Skandale der letzten Jahre. Wenn Sie möchten, lesen Sie dazu auch auf news.de. Volkserziehung zur besten Sendezeit. Die ARD sendet Anti-AfD-Propaganda für unmündige Bürger. Das ist ein hervorragender Bericht von unserem hervorragenden Kollegen und News-Supporter Jan Caron. Jetzt ist es ganz genau 8.30 Uhr.
News. Das Radio. Jetzt. Das Neueste aus Deutschland und der Welt. News. Nachrichten.
Ich bin Robert Noack. Guten Morgen. Der designierte Kanzlerkandidat der Union, Merz, schließt eine Koalition mit der Grünen Partei vorerst aus. Der CDU-Chef sagte im ARD-Fernsehen, dass derzeit keine andere Partei bei den Anhängern von CDU/CSU für eine solche Ablehnung sorge. Wenn es sich in den nächsten 12 Monaten anders entwickle, könne man sehen. Es liege an den Grünen, sich zu ändern. Gleichzeitig begrüßte Merz, dass er vermutlich gegen den derzeitigen Kanzler Scholz im Wahlkampf antreten werde.
Ich freue mich, wenn Olaf Scholz der Kanzlerkandidat der SPD wird, denn er ist hochumstritten in seinen eigenen Reihen. Die SPD verliert reihenweise Landtagswahlen mit ihm. Ich kann mir einen besseren Gegner als diesen Bundeskanzler eigentlich parteipolitisch nicht wünschen.
Scholz hatte während einer Auslandsreise gesagt, es sei ihm recht, wenn Merz der Kanzlerkandidat der Union ist. Innerhalb kurzer Zeit sind im Libanon landesweit sogenannte Pager explodiert. 9 Menschen kamen dabei ums Leben, fast 3000 Personen wurden teils lebensbedrohlich verletzt. Unter den Opfern sind zahlreiche Mitglieder der Hisbollah-Terroristengruppe. Pager sind kleine Funkempfänger zur Übermittlung von Kurznachrichten. Die Hisbollah machte Israel für die Explosionen verantwortlich und drohte mit Vergeltung. Israels Armee äußerte sich dazu nicht. Für die Hochwassergebiete in Mittel- und Osteuropa gibt es weiterhin keine Entwarnung. In vielen Orten geht das Wasser zwar zurück, in anderen Regionen kommen die Wassermassen aus den Flüssen aber noch an. In Polen sind Orte vor Breslau teilweise überschwemmt. Die Behörden melden zudem 2 weitere Tote in Polen. Insgesamt sind bei den Überschwemmungen bislang mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch in Österreich. Eine deutsche Urlauberin ist im Atlantik durch eine Haiattacke ums Leben gekommen. Die 30-Jährige war von einem Katamaran ins Wasser gesprungen, als sie dort dann ein Hai angriff und ihr ein Bein abriss. Ein spanischer Rettungshubschrauber flog sie in eine Klinik. Während des Fluges starb sie jedoch an einem Herzstillstand. In der Champions League ist der FC Bayern München mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Die Bayern gewannen gegen Dynamo Zagreb mit 9:2. Der VfB Stuttgart verlor bei Real Madrid mit 1:3. Und das Wetter für Deutschland: heute im Süden und Südwesten meist wolkig, sonst heiter bis sonnig und trocken. Höchstwerte 17 Grad in den Alpentälern bis 27 Grad im Nordosten.
Hier ist News, die Stimme der Mehrheit. Stimme der Mehrheit. News live.
Einen schönen guten Morgen, es ist 8:32 Uhr, bescheidene Minuten. An diesem Mittwochmorgen schauen wir jetzt in die wichtigsten, größten und relevantesten Zeitungen des Landes. Was steht auf den Titelseiten heute? Was sind die Themen? Und ein Thema natürlich heute dominant, und damit geht auch die Bild-Zeitung raus. Bild titelt heute: Friedrich Merz, wie der CDU-Chef Olaf Scholz schlagen will. Die FAZ schreibt: Von der Leyen stellt neue Kommission vor, Wettbewerb und Sicherheit im Fokus. Die Süddeutsche Zeitung titelt: Söder macht für Merz den Weg frei. Die Parteivorsitzenden von CSU und CDU verständigen sich. Das Handelsblatt schreibt: Kampf um Intel-Milliarden. Lindner und Habeck streiten über Verwendung nicht benötigter Subventionen. Und die Bild geht heute raus mit: Merz macht's, Söder ist damit fein. CSU-Chef lässt den CDU-Vorsitzenden den Vortritt bei Kanzlerkandidatur. Ja, und jetzt kommen wir noch dazu. Lange wurde ja eben spekuliert, lange wurde gerätselt. Merz oder Söder? Jetzt ist eben klar, wir haben es ja eben auch in den vielen Schlagzeilen gehört: Merz macht's. Merz will Kanzler werden. Er wird damit vermutlich gegen den jetzigen Kanzler Scholz antreten, wenn nichts dazwischen kommt. Und zur Merz-Kanzlerkandidatur jetzt die Einschätzung unseres Politikchefs Ralf Schuler.
Seit dem erfolgreichen CDU-Bundesparteitag im Mai, auf dem das CDU-Grundsatzprogramm beschlossen worden ist, so wie es sich Friedrich Merz gewünscht hatte und ohne Änderungen, lief im Grunde genommen alles auf den Kanzlerkandidaten Friedrich Merz zu. Seine beiden Konkurrenten, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst und Bayerns CSU-Chef Markus Söder, blockierten sich selbst. Beide sind zu jung, als dass sie dem anderen den Vortritt lassen könnten. Deshalb ging Wüst als erster raus und unterstützte Merz. Daraufhin konnte Söder auch keine weiteren Attacken mehr reiten. Söder hatte ohnehin seine große Chance 2021, als die öffentliche Stimmung für ihn war und auch die Stimmung in der CDU. Allein das Votum des CDU-Bundesvorstandes machte diese Chance zunichte und diesmal wird Söder weder von der CDU noch von der Öffentlichkeit gerufen. Jetzt also Friedrich Merz, der Kanzlerkandidat der Union. Es wird für ihn darauf ankommen, keine Fehler zu machen, ein starkes Team zu etablieren und vor allem Themen zu setzen, von denen die Union profitiert. Migration ist gefährlich, nützt eher der AfD und wenn weiter nichts passiert mit den Flüchtlingszahlen, werden auch weitere Zwischenfälle kaum auf das Konto der Union einzahlen. Sein großes Thema ist die Wirtschaft, das will er fahren. Das ist sein Ziel, Deutschland wieder wirtschaftlich nach vorne zu bringen. Ob er mit diesem Wahlkampf durchdringen kann und ob ihm die Realitäten in Deutschland dazu die Luft lassen, das werden die nächsten Monate zeigen.
Wo Meinung noch zählt. News. Die Stimme der Mehrheit. Hier ist News Live.
Und jetzt dazu, seit Tagen spitzt sich die Lage zwischen Israel und der Hisbollah zu. Jetzt sind im Libanon und Syrien hunderte sogenannte Pager, also kleine Kommunikationsgeräte, in den Händen von Hisbollah-Terroristen explodiert. Fast 3000 Personen wurden teils schwer verletzt, mindestens 9 kamen ums Leben. Vermutet wird ein gezielter Anschlag durch den israelischen Geheimdienst. Wie genau diese zeitgleichen Attacken technisch abgelaufen sind, das ist bis dato noch unklar. Eine US-Zeitung schreibt, dass die libanesische Miliz die Pager offenbar in Taiwan bestellte, beziehungsweise israelische Miliz. Offenbar gelang es aber dem israelischen Geheimdienst, die Lieferung abzufangen und in den Pagern jeweils 25 bis 50 Gramm Sprengstoff zu platzieren. Laut Wall Street Journal habe die Hisbollah die Lieferung erst in den vergangenen Tagen erhalten. Ja, Jan, solche Attacken kannte man ja bislang im Grunde nur aus James-Bond-Filmen. Das Wall Street Journal berichtet, die explodierten Geräte seien erst kürzlich geliefert worden und eine aufgespielte Schadsoftware, darum geht's, habe die Geräte dann überhitzt und somit dann zur Explosion gebracht. Ich meine, du bist jetzt kein IT-Experte, aber glaubst du, dass sowas möglich ist? Es klingt ja absolut wahnsinnig.
Ja, wie genau das jetzt vonstatten ging, ist, glaube ich, noch Gegenstand von Recherchen, das wird sich noch herausstellen, aber dass diese Operation, und da spielst du ja mit deinem James-Bond-Vergleich genau auf das Richtige an, beispiellos ist in seiner Geschichte, ist, glaube ich, völlig klar. Zumal, und das kommt noch dazu, diese Pager ja alle zeitgleich explodiert worden sind. Und das heißt, es gibt entweder den Verdacht, dass es eine Middleman-Aktion sein könnte, also Israel in der Lieferkette quasi irgendwo dazwischen gegangen ist, diese Geräte präpariert hat, oder tatsächlich schon die ganze Bestellung infiltriert wurde und dementsprechend vorbereitet werden konnte. Dass das aber im großen Maße auf einem fremden Territorium, also bisher ist der Konflikt zwischen der Hisbollah und Israel ja auch einer, der eigentlich an der Nord-Süd-Grenze stattfindet, mit Raketen, mit Angriffen auf Ziele, die explodieren, der ganze Norden Israels ist evakuiert, dass der jetzt erstmals in das Landesinnere im Libanon getragen wird und das eben mit so einer präzisen Operation, die Leute tötet, verletzt, die ganz gezielt gegen diese schiitische Terrormiliz vorgeht, ist, glaube ich, ein völlig neuer Vorgang und beispiellos. Also ich war gestern auf jeden Fall sehr verwundert und habe meinen Augen nicht glauben können, dass man diese ganzen Videos da sah.
Ja, nicht nur neuer Vorgang, im Grunde auch eine völlig neue Dimension, die wir hier erleben. Die Hisbollah, Herr Zittelmann, hat ja im Libanon aufgerufen, auch alle Handys jetzt wegzuwerfen und macht Israel für die Anschläge verantwortlich. Die Terrormiliz droht jetzt mit Vergeltung. Und die Frage an Sie jetzt, was glauben Sie, Ihre Einschätzung, droht in der Ost jetzt damit eine weitere Eskalation, auf die wir uns vorbereiten müssen, gedanklich?
Also schwer zu sagen, da will ich auch jetzt nicht drüber spekulieren. Wenn Sie mir erlauben, weil das jetzt vorher noch war, darf ich noch was zu dem März-Thema nochmal sagen.
Nee, da sind wir jetzt eigentlich schon weiter. Das können wir vielleicht später machen.
Ich noch nicht so. Ich
würde jetzt, noch, das, ja. Okay. Wir können das gerne später nochmal machen.
Später noch, ja. Also da will ich jetzt nicht spekulieren.
Okay, dann lass mir die Spekulation.
Ja. Aber interessant ist es ja schon, wie gesagt, dass sich das zuspitzt. Ich meine, du hattest das gesagt, es gibt diese Eskalationsspirale. Es gab den Angriff auf, glaube ich, den Fußballkinderplatz, wo auch 9 oder 11 Personen im Grenzgebiet gestorben sind, für die sich die Hisbollah verantwortlich zeichnete. Ich rate jetzt davon ab, mich da übermäßig zu freuen. Gleichzeitig habe ich natürlich auch kein Mitleid. Es ist auf jeden Fall eine sehr besondere Aktion und vielleicht noch eine Sache, auf die man eingehen kann im Zuge davon, was Israel da gestern gelungen ist im Zuge dieser Explosion dieser Beeper-Geräte, ist, dass auf einmal ein riesengroßes Mapping stattfinden konnte. Das heißt, nicht nur konnten ganze Strukturen infiltriert werden und Personen quasi überrascht werden, indem sie präparierte Dinge hatten, sondern auf einmal ist eine ganze Infrastruktur sichtbar geworden, Krankenhäuser, Facebook-Profile, Routen, Leute, die quasi sich alle mehr oder weniger direkt zu Hisbollah bekennen mussten, was geheimdienstlich ein Riesenfiasko ist aus Sicht des Libanons und für Israel halt ja eine beispiellose Informationsquelle, ein Zugang zu Informationen, die eigentlich so offensichtlich bisher nicht waren, aber sich gestern gezeigt haben.
Mapping heißt in diesem Fall also ein umfangreiches Tracking, was da stattgefunden hat, wo vieles dann im Grunde offenbar wurde. Nun wird ja im Netz darüber eifrig spekuliert, auch dahingehend, dass Israel im Grunde ein unglaubliches Ding im Kampf gegen die Hisbollah gelungen sei. Und zum Thema Mapping liegt uns jetzt hier auch ein Tweet vor von einem Herrn oder einer Dame, die sich Ben Bardeo nennt, und ich zitiere mal auszugsweise: Israel hat gerade eine riesige und wachsende Fundgrube an Informationen über bekannte und bislang unbekannte Hisbollah-Kämpfer sowie deren Unterstützer, Partner, Freunde, Familienmitglieder, Kollegen, Arbeitsplätze, Fahrzeuge und Häuser geschaffen. Da geht es ja genau um diesen Umstand, den du da gerade beschrieben hast, um dieses Mapping.
Ne? Ja, ganz genau, wie ich es geschildert habe. Also es ist, glaube ich, aus geheimdienstlicher Sicht ein extrem seltener Vorgang, dass man in so kurzer Zeit so viele Informationen über einen Feind bekommt. Und das zeigt sich ja auf den Überwachungsbildern. Ganz oft sieht man diese Detonationen in Supermärkten, an Kassen. Man sieht auf einmal, bei wem explodiert die. Man kann sicherlich per GPS tracken, per sozialen Medien nachverfolgen, wer hat die vielleicht ins Krankenhaus gefahren, welche Strukturen waren involviert, wie stellt sich vielleicht auch eine Miliz wie die Hisbollah, die vor allem im Süden Beiruts und im Süden Libanons agiert, auf sowas ein, welche Maßnahmen werden da getroffen. Sicherlich gehört auch dazu, dass es eine Eskalationsspirale geben kann. Man muss das einmal mal sagen, da sind 9 Personen gestorben, 3000 sind verletzt. Es ist nicht davon auszugehen, dass der Libanon das auf sich sitzen lassen wird, sondern dass es da auf jeden Fall Vergeltung geben wird. Extrem vielen dieser Hisbollah-Terroristen fehlen jetzt Glieder oder Explosionen im Genitalbereich sind vonstatten gegangen. Also wirklich schwere Folgen und ich glaube schon, dass das auf jeden Fall Potenzial hat, dass der Libanon das vergelten wird wollen.
Hey, vor allen Dingen eine letzte Frage noch dazu. Wird sich das natürlich irgendwie auf das Kommunikationsverhalten sicherlich auch auswirken? Ich meine, wenn du weißt, nicht mal dein Handy ist jetzt mehr sicher. Gut, man kann die jetzt durchleuchten. Ich glaube, zum zweiten Mal wird das wahrscheinlich schwerlich gelingen. Wird sich das deiner Meinung nach auf das gesamte Kommunikationsverhalten generell auswirken oder?
Das fällt mir schwer zu sagen. Ich glaube, die Hisbollah war eine der wenigen Milizen, die auf diese ganz spezielle Kommunikation umgestiegen ist. Ich weiß, dass es auf jeden Fall auch Kommunikationsstrukturen gibt, die eher digital auf Telegram stattfinden und da im Süden des Landes, wo die Truppen stationiert sind, funktionieren. Aber die Hisbollah, das zeigt natürlich auch die Geschichte dieses Kriegs, wird sich anpassen und adaptieren und beim nächsten Mal wahrscheinlich doppelt und dreifach Sicherheit walten lassen, wenn es um solche Bestellungen geht, die für die Kommandostrukturen vorgesehen sind.
Schlag gegen die Hisbollah, darüber haben wir gerade in den letzten Minuten gesprochen. Jetzt sind im Libanon und Syrien hunderte sogenannte Pager, also kleine Kommunikationsgeräte, in den Händen von Hisbollah-Terroristen explodiert. Fast 3000 Personen wurden teils schwer verletzt, mindestens 9 kamen ums Leben. Und wenn Sie sich in die Materie gerne weiter einlesen möchten, gibt es auch einen Artikel dazu bei uns auf news.de. Bum, bum, statt piep, piep. Israel lässt Pager von Hisbollah explodieren. Weiterführende Informationen natürlich auch in unserer App.
Wo Meinung noch zählt. News. Die Stimme der Mehrheit. Hier ist News Live.
Diesen Sonntag wird in Brandenburg gewählt. Die AfD könnte dort laut letzter Umfragen auf bis zu 30% kommen. Die politischen Gegner sind beunruhigt und fahren die Krallen aus. Linke Journalisten, Influencer, aber auch staatliche Unis. Wie Recherchen jetzt ergaben, in Potsdam hat die Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke nun offen gegen rechte Parteien wie die AfD aufgerufen. Das allein ist natürlich legitim, ganz klar. Das Problem dabei ist allerdings, das Bildungswerk spitzt seine Kritik ziemlich hart zu und wird von der Bundesregierung finanziert. Über verschiedene Ministerien, wie etwa dem Familienministerium, dem Entwicklungsministerium oder auch der Bundeszentrale für politische Bildung, erhielt der katholische Verein im vergangenen Jahr fast 4 Millionen Euro Steuergeld. Herr Zittelmann, wenn eine Regierung mit Steuermitteln Wahlkampf gegen politische Gegner macht, da fragen wir uns, was läuft da eigentlich falsch?
Ja, das läuft ja schon die ganze Zeit falsch. Also auch mit diesem ganzen sogenannten Demokratieförderung, wo in Wahrheit linke und auch manchmal linksextreme Gruppen vom Staat finanziell gefördert werden. Also ich bin dafür, dass komplett einzustellen. Es ist nicht die Aufgabe vom Staat, sich in die politische Meinungsbildung einzumischen. Es ist nicht die Aufgabe von der Regierung, sondern das ist das große Problem in unserem Staat, dass der Staat da, wo er was tun sollte, also zum Beispiel äußere Sicherheit, innere Sicherheit, dass da Inkompetenz ist. Ja? Die Bundeswehr ist praktisch auch unter von der Leyen zum Schrotthaufen geworden, ja? die nicht mal ein paar Tage unser Land verteidigen kann. Ja. Auch die Polizei ist absolut unzureichend ausgestattet. Ja? Und statt sich auf das zu konzentrieren, was die Aufgabe vom Staat wäre, die Brücken, die fallen zusammen, ja, haben wir jetzt gerade wieder erlebt, tausende Brücken, die beschädigt sind, die Schulen, die Universitäten sind im schlechten Zustand. Ja? Also da macht der Staat nichts und stattdessen werden hunderte Millionen Gelder für Sachen ausgegeben, wo der Staat sich überhaupt nicht einzumischen hat, nämlich in die Meinungsbildung seiner Bürger. Auch, dass bestimmte Presseorgane finanziell gefördert werden, bestimmte linke Gruppen gefördert werden. Also ich bin der Meinung...
Die sogenannten NGOs.
Ja, das ist ja auch ein Witzname. NGO heißt ja nicht Regierungsorganisation, werden aber von der Regierung bezahlt. Ja, also das ist ja vollkommen absurd. Das müsste meiner Meinung nach zu 100% eingestellt werden, weil es nicht die Aufgabe vom Staat ist. Und da würden finanzielle Mittel frei. Und die sollte man meiner Meinung nach dann komplett in die Polizei umleiten.
Afuera, wie Herr Milei sagen würde.
Ja, damit. Ja, das ist überhaupt das Prinzip. Wir erleben das bei den sogenannten NGOs oder auch beim Demokratiefördergesetz. Es ist in der Regel immer das Gegenteil von dem drin, was draußen draufsteht. Es sind im Grunde die absoluten Mogelpackungen. Man muss sich natürlich auch fragen, ich meine, warum machen die nicht einfach vernünftige Politik? Das wäre doch mal ganz einfach. Statt vernünftige Politik zu machen, wird einfach auf den Gegner eingedroschen. Das ist eine völlige Verkehrung dessen, wie man es eigentlich machen sollte. Jan, kommen wir jetzt mal dazu. Der Verein ruft auf seinem Instagram-Kanal dazu auf, über den wir eben gesprochen haben, die Finger von rechten Parteien zu lassen. Und weise zu wählen, Betonung auf weise zu wählen, denn Rechte wollten den Zusammenhalt der Gesellschaft zerstören. Rechts gleich böse, es ist nicht die Rede von rechtsextrem. Das ist ein ganz großer Unterschied zwischen rechts und rechtsextrem, das mal nur so am Rande. Schließt das also im Grunde die CDU mit ein?
Wenn sie jetzt ihre Position in der Migrationspolitik verschärft, sicherlich. Also ich habe den Eindruck, dass das alles unterschwellig schon schwelt, dass jede Verschärfung, Grenzkontrollen, Abweisungen, ja, Rückführungen von Straftätern natürlich auch schon in diesem Sinne, in diesem Weltbild inhuman sind und deshalb bekämpft werden müssen. Vorrangig und primär wird sicherlich die AfD gemeint sein und an dem Vorgang, mein Kollege Amir Makatov hatte das recherchiert, sind zwei Dinge interessant. Und zwar einerseits, dass schon wieder die Kirchen mit drin stecken. Die Kirchen, die wir eigentlich oft mit was Wertegebundenem verbinden, die oft eigentlich sogar konservativ gelten, haben sich inzwischen zumindest vielerorts, ich will nicht verallgemeinern, aber vielerorts zu Institutionen gemacht, die sich dem Zeitgeist anbiedern. Auf Kirchentagen sieht man inzwischen die Transflagge. Kirchenasyl war ein Riesenpunkt, der ein Schlupfloch war für illegale Migration. Und ich glaube, in vielen Gemeinden ist es so, dass aus einem eigentlich christlichen, positiven Weltbild heraus dann so eine Weltretterperspektive erwächst und man versucht, sich eben im Vorwand von moralischen Argumenten immer auf der richtigen Seite zu wählen. Und ein zweiter Punkt, wenn ich ihn noch kurz machen kann, es ist halt deshalb interessant, weil das alles eine Staatsdoktrin geworden ist. Also dieser überbordende Kampf gegen rechts, der durchdringt inzwischen jede Medienform, jede Institution, NGOs haben wir genannt. Man hat das Gefühl, dieses Land ist in einem Dauererregungszustand, in der die eigentlich einzige Selbstlegitimation daraus abgeleitet wird, dass man alles Rechte bekämpft. Es geht nicht darum, wie konnte das in Solingen passieren? Was mit der Wirtschaft? Herr Zittelmann hat die Brücken angesprochen. Es geht nicht um die ganzen Dinge, die eigentlich in diesem Land Probleme sind, den Leuten unter den Fingern brennen, sondern es geht darum, in einem immerwährenden Kampf, einem Perpetuum mobile, immer weiter gegen rechts zu kämpfen, weil das auch einfach nach außen hin einen selbst bestätigt und auch das Gefühl gibt, auf der richtigen Seite zu sein. Es gab diese Ausschlussdinger in Schulen, ne, Podiumsdiskussionen, wo auf einmal rechte Parteien nicht mehr kommen konnten im Sinne eines demokratischen Meinungswettbewerbs, wie Herr Zittelmann gesagt hat. Also es ist ein Riesending und wie gesagt Staatsdoktrin inzwischen.
Ja, und alle lassen sich vor den Karren spannen und ich möchte da kurz in den Kanon mit einstimmen. Ich finde es ganz besonders schade, auch gerade bei den Kirchen. Ich meine, es gab schon mal, dass die Kirchen sich auf die Seite des Staates gestellt haben. Das gehört da eigentlich nicht rein. Aber das ist nur meine Meinung. In diesem Fall, Herr Zittelmann, Sie wollten da einhaken.
Also, was Sie gesagt haben, stimmt natürlich. So ein Kirchentag und ein grüner Parteitag sind ja im Grunde genommen nicht mehr zu unterscheiden. Ja. Und was anderes will ich auch unterstreichen, dass man sich nicht mit den tatsächlichen, realen Problemen befasst. Ich möchte mal eine Sache sagen, die mich jetzt empört. Wir sehen ja, dass bei VW jetzt tatsächlich Menschen entlassen werden müssen, dass VW in einer ganz schwierigen Situation ist. Die deutsche Automobilindustrie wird im Moment systematisch zerstört. Und zwar durch Ursula von der Leyen, durch Robert Habeck, durch diese Politik. Jetzt kommen Strafzahlungen von der EU-Kommission insgesamt auf die europäische Automobilindustrie von 15 Milliarden auf die zu, die nicht leisten können. Dann haben wir
Sie das, wissen das.
Dann haben wir das Verbrenner aus. Ja? So, das heißt, was mich wundert, warum haben wir dazu keine Massendemonstration? Mhm. Es wird gegen alles und jedes demonstriert, aber hier wird das Herzstück der deutschen Wirtschaft kaputt gemacht. Ja, das hat es meiner Meinung nach auch noch nie in der Geschichte gegeben, dass ein Land freiwillig sein bestes Produkt verbietet, wo wir überall in der Welt bewundert werden. Also ich war in den letzten 20 Monaten in 30 Ländern unterwegs. Ich habe auch viel über Deutschland natürlich diskutiert und bin gefragt worden. Die Leute verstehen das nicht. Die sagen, ihr wart doch stolz immer auf euer Mercedes, BMW und Mercedes. Und da wart ihr doch immer stolz drauf und Volkswagen. Ja? Und was macht ihr da jetzt in Deutschland? Ja? Und das ist ja für einen Außenstehenden völlig unbegreiflich. Für mich aber noch unbegreiflicher. Wo bleiben die Hunderttausenden, die eigentlich jetzt demonstrieren müssen gegen die Zerstörung der deutschen Autoindustrie?
Das kann ich Ihnen sagen, Herr Zittelmann. Die sind ja mittlerweile konditioniert auf den Kampf gegen rechts. Und wenn sie nicht gegen rechts kämpfen, dann sind sie auf der falschen Seite. Das wurde den Leuten gebetsmühlenartig eingetrichtert.
Ja, und sie verlieren alles, wenn sie demonstrieren gehen.
Genau, es traut sich offensichtlich niemand mehr auf die Straße. Worüber sprechen wir heute Morgen jetzt in diesen Minuten, falls Sie gerade zugeschaltet haben? Wir sprechen über die Regierung. Die Regierung finanziert Wahlkampf gegen rechte Parteien. Das Ganze von unserem Steuergeld. Und ich möchte mal ein paar Kommentare an dieser Stelle einbringen. Da schreibt zum Beispiel Michael Kling, wenn Steuergelder so eingesetzt werden, dann ist die Angst wohl klar. Also hier bricht offensichtlich Panik aus. Das kann man, glaube ich, nachvollziehen auf der Seite der Regierung aktuell, weil die merken, dass der Zug gerade in eine andere Richtung läuft.
Den ganzen Parteien geht der Arsch auf Grundeis, wenn so ich kurz einhaken kann. Entschuldigung.
Aber, Sven, wunderbar auf den Punkt gebracht. Sven Jeles schreibt, für 4 Millionen Euro lässt sich die katholische Kirche von der Ampel vor den Karren spannen. Das ist sehr ärgerlich. Gabi schreibt, das rosa Plakat hilft doch auch nicht. Die Menschen lassen sich nicht mehr verarschen. Und Sven Jele schreibt, die Kernaufgaben des Staates werden sträflich vernachlässigt. Und das ist ja der Punkt, den Sie eben auch gebracht haben. Es gibt Kernaufgaben des Staates. Dafür zahlen wir Steuern. Der Staat hat für unsere Sicherheit zu sorgen, für die innere Sicherheit, für die äußere Sicherheit, für Infrastruktur und für viele andere Dinge. Und das ist der Punkt. Die Aufgaben werden vernachlässigt, oder?
Ja, genau. Also der Staat hat verlernt, sich mit dem zu beschäftigen, wo er sich eigentlich mit beschäftigen müsste. Ja. Stattdessen wird nur diskutiert über irgendwelche neuen Umverteilungsmaßnahmen, wie man also praktisch Wähler bestechen kann, indem er ihnen verspricht, höheren Mindestlohn oder was auch immer, ja, oder dass der Staat sich einmischt in die Meinungsbildung seiner Bürger, ja, und das ist, ich sag mal, der Staat ist dysfunktional geworden. Ich bin gar nicht gegen Staat, ich bin der Meinung, der Staat soll sich da raushalten, wo er nichts zu tun hat. das ist in der Wirtschaft, ja, und das ist bei der Meinungsbildung der Leute und soll sich auf das konzentrieren, was die Aufgabe wäre. Bei uns ist genau umgekehrt.
Also in diesem libertären Gedanken ist ja auch oft einfach das vorgebrachte Argument, was völlig richtig ist, was der Staat sicherstellen kann, ist die Sicherheit der Bürger. Ist übrigens auch meine Erwartungshaltung, wenn ich eine Sache an den Staat gerne delegieren würde, dann ist es, dass er zumindest in seinem Rahmen versucht, mir eine Sicherheit zu gewährleisten. Darin hat der Staat komplett versagt. Er hat Leute reingelassen, von denen er nicht weiß, wer sie sind, die er nicht ausgewiesen bekommt, zeigt das Beispiel Israel Hassan. Und in ganz viele Dinge, wo ich mir keinen Staat wünsche, das hat Herr Zittelmann gesagt,
er tut das, ja.
Da ist er auf einmal proaktiv und übergriffig. Und ich will das als Bürger nicht. Ich habe mir das nie ausgesucht. Und natürlich kommt es dazu auch zu einer Entkopplung der Probleme. Das ist ja auch das, was hier gerade ausgeführt worden ist. Ich meine, auf diesen Instagram-Kacheln im Kampf gegen Rechts wird irgendwie behauptet, dass rechte Parteien Menschenrechte absprechen, dass man, dass die Sprache die falsche sei. Also ganz viele Scheinbehauptungen, die eigentlich im tatsächlichen Leben der Menschen keine realen Probleme darstellen. Auch der ganze Kampf gegen Rechts. Ich würde sagen, im durchschnittlichen Leben des VW-Arbeiters oder des kleinen Handwerkers, des Unternehmers, kann man ja durchdeklinieren, wie man will, des Beamten, ist nicht das die Priorität und das große Problem, sondern es gibt von Infrastruktur über Bildung hin zu Migration, Steuerlast, ganz viele Baustellen, wo man rangehen könnte, nicht aber das, worauf der Staat sich hier massiv konzentriert.
Ja, Herr Sittelmann, was doch hier passiert, ist doch im Grunde das, was wir auch in der Corona-Zeit erlebt haben. Linke Cancel Culture definiert, was gut ist, und wer politisch auf der anderen Seite steht, der gilt als unwählbar, der gilt im Extremfall natürlich als Nazi, die Nazi-Keule. Glauben Sie, und jetzt kommen wir denn zu den Ereignissen, die uns in den nächsten Tagen bevorstehen, dass die Menschen in Brandenburg sich davon beeinflussen lassen?
Ja, ich glaube, das führt ja eher zu einer Trotzreaktion. Wir sehen ja auch die Umfragen, wobei ich dazu sagen muss, ich selbst bin auch AfD-kritisch. Ich sage, die haben bei manchen Punkten in der Migration sicherlich zu Recht kritisch Dinge angesprochen, als die anderen Parteien versagt haben, ja. Aber es gibt Punkte, wo ich also absolut überkreuzt bin mit der AfD. Das ist besonders die Haltung zu Putin, zur Ukraine. Das trifft auch für die Frau Wagenknecht zu. Insofern bin ich da gar nicht erfreut drüber, dass das jetzt so läuft. Aber ich bin der Meinung, die haben sich das selbst zuzuschreiben, weil sie jahrelang ihren Gegner, ja, an seinem stärksten Punkt angegriffen haben. Der stärkste Punkt von der AfD ist doch das Migrationsthema, ja. Und ich greife doch nicht meinen Gegner permanent an dem Punkt an, wo er besonders stark ist, sondern müsste ihn doch da kritisieren, wo er besonders schwach ist. Also auch völlig absurd.
Vor allem, Sie versuchen der AfD ja immer wieder das Demokratiesein abzusprechen. Fakt ist nun mal aktuell, man muss die AfD mögen oder man muss sie auch nicht mögen. Sie ist aktuell eine demokratisch legitimierte Partei. Und es wird immer wieder versucht, an diesem Ast zu sägen. Und auf alles gibt es ja auch eine Gegenreaktion. Gerade in Ostdeutschland haben wir erlebt, haben die Grünen und die SPD zuletzt kräftig verloren. Jetzt die Frage, lieber Jan, ist das die große Zeitenwende, nur halt anders, als der Kanzler es sich wünscht? Das heißt, ändert sich der Zeitgeist? Erleben wir gerade eine völlige Veränderung des Zeitgeistes?
Ja, also es ändert sich massiv, auch diskursiv. Ich muss auch einfach mal erwähnen, dass ganz viele Parteien der Mitte, aber insbesondere die CDU, inzwischen Dinge sagen, die jahrelang sehr kritisch gesehen worden sind bei der AfD, weil sie die Richtigkeit feststellen, gerade im Hinblick auf
Migration.
Interessant ist aber auch, dass das tatsächlich immer mehr in die Bevölkerung vordringt. Und eine Sache, die vielleicht auch ganz gut resoniert mit dem, was Herrn Zittelmann gesagt hat und mit der Tatsache, wie entfremdet Parteien sind. Bei der AfD in Brandenburg, die jetzt am Sonntag wählt, da ist zum Beispiel HC Bern. Das ist ein ehemaliger Gewerkschafter. Daneben gibt es René Springer, der beim Militär war. Und es gibt Dennis Holoch, der Lehrer war. Also das sind quasi Leute, die eigentlich in Positionen sind, die jetzt nicht als AfD-Hochburgen gelten. Und jeder normale Mensch müsste sich ja fragen, was ist denn mit Leuten, die von Gewerkschaft bis Bildung irgendwie Schulen passiert, dass sie sich entkoppelt oder losgelöst haben von den Parteien, die sie eigentlich repräsentiert haben und inzwischen bei der AfD sind. Diese Diskussion wird aber nicht geführt. Einerseits, weil es unbequem ist, man müsste sich selbst Schwäche und Versagen eingestehen, und andererseits, weil es natürlich inzwischen dafür spricht, dass zumindest in Brandenburg, Thüringen, Sachsen können wir finden, wie wir wollen, aber die Partei eine Partei der Mitte ist, eine Volkspartei fast schon. In manchen Bevölkerungsschichten, den Arbeitern, in manchen Altersgruppen, jungen Leuten erzielt sie bis zu 40%.
Ja.
Und das sind Zahlen, die versteht man, glaube ich, in Berlin-Mitte nicht. Die versteht man auch teilweise nicht, wenn man diese ganzen Diskurse hört. Aber der Erfolg, zumindest in Ostbundesländern, ist überwältigend. Und damit gilt es umzugehen. Ich habe das Gefühl, das wird am Ende trotzdem auf Brandmauerdebatten hinauslaufen.
Der wird jetzt trotzdem mal widersprechen. Also Partei der Mitte, das ist missverständlich zumindest, ja. Wenn Sie sagen, eine Volkspartei, das ist ja ein politisch neutraler Begriff, aber in der Mitte steht die AfD natürlich nicht. Aber klar, sie wird immer mehr zu einer Volkspartei, die halt verschiedene Bevölkerungsschichten, vornehmlich auch Arbeiter, repräsentiert. Ja, das ist auf jeden Fall richtig.
Die ist ja in einem gewissen Klientel angekommen.
Und ich meine, ich sage noch mal einen Punkt, um das Problem zu verdeutlichen. Ich war vor über 30 Jahren Cheflektor vom Ullstein und Propyläen Verlag. Da habe ich zwei Bücher rausgebracht vor 30 Jahren. Das eine hieß Asyl, ein missbrauchtes Recht. Und es hieß, andere hieß Ausländerkriminalität, Fakten und Legenden zu einem Tabu. Die habe ich damals verlegt, vor über 30 Jahren. Das heißt, das Problem ist nicht neu. Und wenn über Jahrzehnte, es geht nicht über Jahre, wenn über Jahrzehnte das Problem nicht gelöst wird, geleugnet wird, ja, dann ist es klar, dass irgendwann die Leute praktisch aus Verzweiflung auch sagen, jetzt wähle ich dann die Partei, die sagt, wir machen es jetzt anders.
Ja. Prophetisch fast schon.
Ja. Naja gut, ich meine, Fakt ist, was wir erleben und damit kommen wir dann auch zum Schluss der Sendung. Die richtige Reaktion wäre, dass man das bessere Angebot macht. Man macht das bessere Angebot von politischer Seite und macht sich damit wählbar. Das wäre ja das, wie es laufen sollte. Stattdessen geht man sich darin, den Gegner zu diskreditieren. Und dass das nicht fruchtet, das sehen wir ja. Und das haben wir auch gerade im Osten gesehen. Wir schauen mal, wie die Brandenburg-Wahlen letztendlich ausgehen werden. Dazu gibt es übrigens hier bei News Live ein Wahlspezial. An diesem Sonntag seien Sie auch da gerne dabei. Wenn ich richtig informiert bin, freuen wir uns auf Julian Reichelt, Waldemar Hartmann und unseren Politikchef Ralf Schuler. Das Wahlspezial wird wieder absolut sehenswert. Da wird heiß diskutiert. Und morgen sehen und hören wir uns natürlich wieder dann mit Sarah Riffler, unserer Newsreporterin, und Heiko Teggerts von der Polizeigewerkschaft. Das wird auch ein sehr spannendes Duo. Und wenn Sie möchten, kommentieren Sie weiter fleißig, abonnieren Sie unseren Kanal, sagen Sie es weiter allen Menschen, die Sie mögen und die Ihnen wichtig sind. Und bitte immer dran denken, der Tag beginnt mit News.